gekommen. Also ist gerade noch eine dritte dazugekommen, die ich als letzte beantworte. Erste Frage: Warum dürfen wir in der Gemeinde nicht Albert Frei hören? Der hat doch tolle Texte. Also erstmal, ich weiß nicht, wer dürfen oder nicht dürfen. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Gemeinde das bezogen ist. Ich kann nur sagen, auf unsere Gemeinde bezogen, und von daher ist es gut, dass diese Frage an mich gerichtet ist, haben wir in der Tat, das konnte der, der die Frage gestellt hat, gar nicht wissen, haben wir in der Tat die Policy, dass wir, nein, das Albert Freilieder, meine ist da nochmal mit was anderes. Die singen wir in der Regel im Gottesdienst auch nicht, sei zu eurer Beruhigung gesagt. Aber dass wir Albert Freilieder aus folgendem Grunde nicht singen. Es ist ja immer auch wichtig zu überlegen, wofür steht, also wenn wir nicht wissen, wo die Lieder herkommen, ist das nochmal was anderes. Aber in dem Moment, wo uns klar ist, diese Songs sind verbunden mit einem ganz bestimmten Kontext, mit einer ganz bestimmten Person, mit einer ganz bestimmten Quelle, haben wir schon die Aufgabe zu prüfen. Und wo ist das Problem bei Albert Frei? Bei Albert Frei ist das Problem, dass er sich offensiv dazu bekennt, dass er Katholik ist und Charismatiker. Und er propagiert das auch entsprechend in den verschiedensten Zusammenhängen. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, selbst wenn möglicherweise das eine oder andere Lied, ich weiß schon, der Anker-Song, der ist, glaube ich, auch in diesem Notenbuch drin, gar nicht für sich genommen möglicherweise singbar wäre, wenn man nicht wüsste, Entschuldigung, hier spielt irgendjemand ein alternatives Programm. Ich weiß nicht, sind das die Vögel draußen oder es läuft hier irgendein, wenn es die Vögel sind, ist nicht schlimm, ich bin ja auch einer. Also, gut, aber es ist nicht irgendwie, dass hier noch eine Live-Reportage vom FCA mitläuft, aber die haben ja sind jetzt sowieso Sommerpause, das kann es nicht sein. Gut, ist auch keine Rückkopplung. Also, wenn jemand mit seiner ganzen Person und mit seinem ganzen Schaffen für dieses Konzept steht, für dieses Konzept, von dem wir aufgrund unserer biblischen Überzeugung wissen, dass es ein Konzept der falschen Lehre ist, Kombination von Katholizismus und Charismatentum, dann sagen wir möchten für dieses Konzept und für diesen Kontext keine Vertrauenswerbung machen, indem wir sozusagen regelmäßig Lieder singen von jemandem, der mit seiner ganzen Person dafür steht und dafür eintritt. Und das ist der Grund, warum wir als Gemeinde, das konnte, wie gesagt, derjenige, der diese Frage gestellt hat, gar nicht wissen, wirklich die Entscheidung getroffen haben und die Leitung unserer Jugend, also die steht da völlig dahinter, das sind so junge Erwachsene, die da die Verantwortung tragen und wenn wir das ändern würden, würden die uns als Erste aufs Dach steigen, dass wir gesagt haben, wir machen das aus Überzeugung nicht. Das letzte Urteil über Albert Frei sprechen nicht wir, sondern Gott. Aber wir möchten an diesem Punkt einfach eindeutig sein und unseren Leuten eine klare Orientierung geben. Und deswegen singen wir die Lieder von Albert Frei nicht, auch wenn der ein oder andere Text darunter ist, der möglicherweise ganz gut ist. Das ist unsere Gewissensentscheidung, die wir als Gemeinde an dem Punkt getroffen haben, von der wir auch überzeugt sind, dass sie richtig ist und die wir auch offensiv vertreten. Dann noch so eine knifflige Frage. Gibt es eine Möglichkeit, Menschen in den Kirchen zu erreichen? Damit sind wahrscheinlich die Volkskirchen gemeint, wenn ich das richtig deute. Also über die katholische Kirche, da werde ich später noch was sagen. Damit ist offensichtlich die evangelische Landeskirche gemeint. Und nun muss man sagen, ich würde euch raten, den Begriff Kirche nicht zu reservieren für eine Institution, die schon längst nicht mehr Kirche Jesu Christi ist als Institution. In der Bibel gibt es ja nur ein Wort für Kirche und Gemeinde, Ekklesia. Und von daher ist es eigentlich egal, ob man Kirche oder Gemeinde sagt. Gemeint ist die Gemeinde Jesu Christi eigentlich, wenn es von der Bibel her richtig gefasst ist. Die Frage bezieht sich aber auf die Volkskirchen. Nun, denke ich, wissen die meisten von uns, dass die volkskirchliche Institution als solche fest im Griff von führenden Persönlichkeiten ist, die der Bibel ja, in ihrem Handeln widersprechen. Also die sich beispielsweise massiv auch pro Ehe für alle ausgesprochen haben. Die sagen, also beispielsweise der oberste Repräsentant der EKD, Bischof Bedford Strom, hat gesagt, es könnte doch auch ganz inspirierend sein, mal in eine Moschee zu gehen und dort mitzubekommen, wie eben zu Allah gebetet würde. Die sich ganz klar hinter die Bibelkritik gestellt haben. Ich habe ja das heute Vormittag auch zitiert. Nee, das habe ich gestern Abend in Spalt zitiert. aber wo es immer wieder offizielle Stimmen gibt, die sagen, wir brauchen den Sühnetod Jesu nicht. Und vieles andere mehr. Es gibt sicherlich in dieser Institution, das weiß ich, weil ich auch etliche Brüder kenne, noch Leute, die Jesus wirklich lieb haben und die sein Wort dort treu verkünden. Die sind aber krass in der Minderheit und haben in der Regel keine Chance, irgendwelche Leitungsaufgaben zu übernehmen. Ich selbst war mehrere Jahre Pastor in der Hannoverschen Landeskirche, habe das als ein großes missionarisches Arbeitsfeld gesehen. Ich bin nie wieder in so kurzer Zeit an so viele Fernstehende rangekommen wie in dieser Zeit. Manchmal 50 Beerdigungen im Jahr. Und jede Beerdigung ist eine Chance, das Evangelium zu predigen. In einem sehr sensibilisierten Umfeld. Die vielen Konfirmanden, die ich in der Zeit gehabt habe. Die vielen wirklich Fernstehenden, die ich in den unterschiedlichsten Zusammenhängen erreicht habe. Und ich bin überzeugt, dass es etliche Brüder gibt, die heute aus diesem Grunde das noch tun. Aber wir haben immer gebetet, meine Frau und ich, Herr, lass uns nicht länger in dieser Institution bleiben, als ohne Schuld möglich ist. Also uns war klar, irgendwann würde diese Zeit mal zu Ende gehen, zumal die Dinge sich auch weiter zugespitzt haben. Und für uns war dann der Zeitpunkt gekommen, Anfang 2001, dass wir gesagt haben, so jetzt ist sozusagen, die Irrlehren sind so krass und es ist die gesamte Institution in ihrer Außendarstellung inzwischen auch so klar, von einem Kurs, der gegen die Bibel und gegen den Anspruch Jesu gerichtet ist, geprägt, dass wir, das war unsere Gewissensentscheidung, es nicht länger würden verantworten können, mit dieser Institution identifiziert zu werden, dafür gewissermaßen zu stehen. Und dann sind wir ausgetreten. Und wir haben das einerseits als eine Erleichterung gesehen, andererseits hat uns auch ein bisschen das Herz geblutet, angesichts der vielen missionarischen Möglichkeiten, die wir dort hatten. Und die man sich jetzt erst ganz mühevoll erarbeiten muss. Ich hoffe, ihr habt alle ausreichend wirklich Fremdkontakte, sage ich mal. Ich hoffe, ihr habt gute Gesprächssituationen auch mit genügend Nichtchristen, um denen das Evangelium sagen zu können. Dort hat man die ständig auf dem silbernen Tablett präsentiert bekommen. Aber wir haben für uns erkannt, wir können das nicht länger verantworten. Und es wäre inkonsequent, wenn wir länger in dieser Institution bleiben würden. Und deswegen sind wir dann ausgetreten. Ich habe damit meine gesamte Beamtenpension und so weiter. Das ist dann alles in die Brücken gegangen, war auch nicht so wichtig. Wir haben es aber im Grunde genommen auch als ein Stück Befreiung erlebt. Und sind dann von Gott so geführt worden, dass wir mit anderen zusammen, die ebenfalls ihre Heimat in den Landeskirchen verloren hatten, dann in Hannover eine neue Gemeinde gegründet haben, die sogenannte Bekennende Evangelische Gemeinde. Da kommen inzwischen auch Leute aus ganz vielen, ganz anderen Hintergründen dazu, aber sozusagen der Kern dieser Gemeinde waren missionarische Christen, die ihre Heimat in der Landeskirche verloren haben. So, jetzt kann ich die Frage beantworten, gibt es eine Möglichkeit, Menschen in den Volkskirchen, so ist das offensichtlich gemeint, zu erreichen? Ist es eine Möglichkeit, Mitglied zu sein? Mir wurde diese Frage gestellt, habe Nein gesagt, weil wir uns in gewisser Weise absondern müssen. Also, ich habe euch meine Entscheidung gesagt. Wir sind auch zu der Überzeugung geführt worden, man kann es nicht mehr verantworten. Eine Institution, die sich noch auf Christus beruft und auf breiter Front und in ihrer fast gesamten Führungsetage seine Wahrheit wirklich mit Füßen tritt, in dieser Institution noch zu verbleiben. Ich sage aber, es ist eine Gewissensentscheidung. Und das Problem der Absonderung ist so, natürlich müssen wir uns vor einer falschen Verbindung mit falschen Inhalten fernhalten. Das ist wahr. Aber beispielsweise, wenn ihr euch den Baptismus in Deutschland anguckt, die evangelisch-freikirchlichen Gemeinden so, dann werdet ihr auch sehen, dass weite Teile des Baptismus inzwischen auch fest im Griff einer liberalen bibelkritischen Theologie sind. Es sind da sicherlich die Mengenverhältnisse noch etwas anders als in den Landeskirchen. Und schaut euch die FEG an, die immer noch sozusagen als ein leuchtendes Gegenmodell zur EFG, also EFG sind evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, und die FEG ist nochmal ein anderer freikirchlicher Bund. Da gibt es sicherlich auch noch viele treue, biblisch ausgerichtete Gemeinden. Aber auch die FEG hat an vielen Stellen als Institution teilweise sehr, sehr fragwürdige und höchst problematische Positionen bezogen. Wir müssen die Situation, denke ich, zunächst mal jeweils in der einzelnen Gemeinde vor Ort, in der einzelnen Situation vor Ort prüfen. Aber im Hinblick auf die Landeskirche würde ich sagen, ich halte es für den konsequenteren Schritt, diese Institution zu verlassen. Das heißt doch aber nicht, dass man nicht Kontakte zu Menschen dort pflegen kann, auch wenn man nicht Gemeindemitglied ist. Also ich bin überzeugt, es gibt dort noch etliche treue, ernsthafte Christen, die wirklich Jesus nachfolgen und versuchen, in diesem schlechten Umfeld etwas Gutes zu erreichen und mit Menschen sprechen, Menschen zu Gesprächen einzuladen, wenn es echte Christen sind, sich mit ihnen zum Beten zu treffen und so weiter. Das sollten wir auf alle Fälle tun, wenn wir die Möglichkeit haben. Denn die Frage, ob einer ein echter Christ ist oder nicht, hängt nicht zunächst mal davon ab, in welcher Organisation er sich befindet, sondern ist zunächst eine Frage seines persönlichen Verhältnisses zu Jesus Christus. Und von dort her wird er dann versuchen, konsequent zu sein und den Platz zu finden, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und von dort her werden wir uns dann bemühen, uns um bibeltreue Gemeinden zu bemühen. Das heißt, beizutragen, dass die Gemeinde, in der wir selber sind und Verantwortung tragen, bibeltreu agiert. Und wir wissen, dass wir, solange wir hier auf der Erde leben, nie die hundertprozentige Lösung finden werden. Dass es, es gibt die perfekte Gemeinde, gibt es sowieso nicht. Spätestens in dem Moment, wo du dazukommst, ist sie nicht mehr perfekt. Also das müssen wir auch sehen. Aber wir müssen, und ich natürlich genauso, aber wir müssen versuchen, da dem Herrn treu zu sein, ein klares Gewissen zu bewahren und uns um eine bibeltreue Verkündigung in allererster Linie zu bemühen. Und das ist noch ein Tipp. Wenn unsere Studenten in eine andere Stadt gehen, das wird ja hier auch so ähnlich sein, und dann sagen wir immer, es ist wichtig, dass du nicht nur den richtigen Studienplatz hast, sondern dass du auch deine Studienentscheidung einbeziehst, dass du dort eine Gemeinde findest, mit der du gemeinsam den Herrn loben kannst, in der du gemeinsam die Bibel studieren kannst, in der du eine bibeltreue Verkündigung bekommst. Und das wäre immer mein allererstes Kriterium. Wird dort das Wort Gottes wirklich als das irrtumslose, absolut verbindliche Wort Gottes geglaubt und wird dieses Wort treu ausgelegt? Und ist der Blick dafür da, dass wir eine Verantwortung zur Mission haben? Das ist das Zweite. Dann das Dritte ist, wie sieht dein Gebetsleben aus? Das sieht allein der Herr, wie mein Gebetsleben aussieht. Ich kann euch sagen, wie ich mein Gebetsleben praktiziere. Ich denke, es ist das Wichtigste ist, sich in der Fülle der Aufgaben, die wir haben, uns nicht sozusagen davon abhalten zu lassen, hier an dieser Stelle treu zu sein. Luther hat immer gesagt, oh, heute habe ich besonders viel zu arbeiten, da muss ich besonders lange beten. Ich finde das auch so, ich halte das auch für richtig. Ich gebe zu, dass ich es nicht immer so konsequent praktiziere wie Luther oder wie ich es gerne würde. Aber ich kann dir sagen, was mir wichtig ist, versuch, wenn irgend möglich, den Tag nicht ohne Gebet zu beginnen. Es gibt, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Es gibt nicht so die Methode Ultra und nun müssen sich alle hundertprozentig nach dieser Methode richten. Normalerweise ist es gut, morgens das zu machen, bevor der Tag beginnt, früher aufzustehen. Es gibt aber Leute, die sind dann so müde und so kaputt und auch wenn sie 3 Tassen Kaffee getrunken haben, der Kaffee hier schmeckt übrigens sehr gut, vielen Dank, auch wenn sie 3 Tassen Kaffee getrunken haben, haben sie es immer noch schwer, sich zu konzentrieren und die haben einfach mehr innere Ruhe. Die sollen dann bitte schön ihre Hauptstillzeit abends machen. Wichtig ist, dass in der stillen Zeit du versuchst auf Gott zu hören, indem du sein Wort liest und dass du deinen Tag vor ihn bringst und dass du ihm auch dankst für alles, was er dir geschenkt hat und dass du versuchst, treu zu sein in den Anliegen für andere, für deine Gemeinde, für dich selbst. Und das ist euch sicherlich bekannt, den meisten. Es ist hilfreich, Listen zu haben, auf denen man sich Anliegen notiert. Es ist immer schlecht, manchmal verspricht man ja einem Menschen, ja, ich will für dich beten, ich will das mitmachen. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, ich meine das auch ehrlich in dem Moment. Aber wenn ich es mir nicht aufschreibe, ist die Gefahr ganz groß, dass es dann doch in Vergessenheit gerät. Einfach weil wir so vielen Menschen begegnen, sicherlich die meisten von uns. Und deswegen versuch da konsequent zu sein. Ich bemühe mich darum, Dinge aufzuschreiben und dann diese Anliegen jeweils treu vor den Herrn zu bringen. Ich will sagen, es gibt für die stille Zeit kein Patentrezept. Es gibt nicht das eine Modell, wie du es machen willst. Aber finde heraus, was für dich der beste Weg ist, auf den du es am regelmäßigsten hinkriegst. Und noch was ganz Wichtiges. Es passiert uns allen immer wieder, dass irgendwas dazwischen kommt. Und dann lassen wir es zu. Und am Ende des Tages tut es uns leid und wir sagen, ach, es hat heute nicht geklappt. Lass dich dadurch nie entmutigen. Ich kenne keinen, auch keinen erfahrenen Christen, der nicht immer wieder um sein Gebetsleben kämpfen würde. Neulich hat einer Zwölfkampfbühne gesagt, der hat ja dieses großartige Buch geschrieben über das Gebetsleben Jesu, das ich jedem empfehle, aus dem ich ganz viel gelernt habe und mitgekriegt hat. Ein junger Christ zum Wolfgang sagt, Mensch Wolfgang, ein super Buch, das hat mir so geholfen. Oh, schön, sagt er. Ich muss das auch wieder öfter lesen. Und Leute, so ist es. Wir brauchen uns alle, dass der Herr da mit uns geduldig ist. Und wir dürfen uns nie entmutigen lassen, wenn es mal nicht klappt, wenn es Phasen gibt, wo es uns schwerer fällt. Es ist ein lebenslanger Kampf, weil der Teufel weiß, was das bewirkt, wenn wir beten. Deswegen versucht er uns an dieser Stelle besonders anzugreifen, abzulenken. Und deswegen lohnt es sich, den Kampf immer wieder neu aufzunehmen. Aber es ist ein Kampf. Aber der Herr will das auch segnen. Was ganz wichtig ist in einer Ehe, also für die Leute, die verheiratet sind oder die sich darauf vorbereiten, es ist so wichtig, dass ihr versucht, auch gemeinsame Gebetszeiten zu finden. Das ist manchmal schwierig, weil jeder eine andere Zeitaufteilung, ein anderes Schedule hat. Aber versucht, solche Inseln zu finden. Auch darum lohnt es sich zu kämpfen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir jederzeit beten können. Also die stille Zeit ist das eine. Aber was fast genauso wichtig ist, ist, dass wir einfach mit Jesus wirklich in unserem Alltag leben. Und wenn manche Situationen aufkommen, dass wir dann gar nicht erst lange warten, sondern uns schnell hinsetzen, und wenn wir nicht die Chance haben, auch stehen bleiben und es Jesus sagen. Und dass das sozusagen ein Teil unseres normalen Atmens ist. Und da freue ich mich, dass das, als unsere Kinder noch kleiner waren, wenn irgendwas war manchmal, und dann hat auch einfach einer von den beiden manchmal gesagt, Mensch, komm, jetzt lass uns doch erstmal schnell beten. Und versucht, dass das so selbstverständlich wird bei euch, dass wenn irgendwas ist, ihr notfalls schnell unterbrechen könnt und einfach schnell die Sache Jesus hinlegen könnt. Das gehört auch zu diesem Leben im Alltag mit dem Herrn. Und wie gesagt, lasst euch nie entmutigen. Und ein letztes, was mir hilft, manchmal ist es gut, um sich innerlich zu konzentrieren und sich darauf vorzubereiten, als Einstieg gewissermaßen in die eigene Bibellese einen Abschnitt aus einem hilfreichen Andachtsbuch zu lesen. Also zum Beispiel aus diesem Buch von Wolfgang Bühne, das Gebetsleben Jesu. Oder es gibt von Warren Wisby ein großartiges Buch, das heißt Im Dienst des besten Herrn. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und mir hilft das. Oder etwas von Wilhelm Busch zu lesen, wo wir also nicht dem Zeichner, sondern dem Jugendpfarrer, ihr wisst schon, der Jesus unser Schicksal geschrieben hat. Es ist oft eine Hilfe, zunächst mal gewissermaßen durch so eine kleine Andacht oder einen erbaulichen Text gewissermaßen ein Stück hingeführt zu werden und dann zu sagen, so und jetzt greife ich zur Bibel. Okay, so viel dazu. Dann denke ich, sollten wir noch ein Lied singen und anschließend mit der letzten Bibelarbeit beginnen. Und wer noch eine Frage hat, die jetzt nicht in den Kasten geworfen hat, der muss irgendwie sehen, wie er sie so noch gestellt bekommt. Also, lass uns noch einen singen.